ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Was ein Eisregen für ein Chaos auslösen kann und wie lange, ist schon erstaunlich. Auch an Tag 3 fahren in Berlin noch immer nicht alle Straßenbahnen regelmäßig. Der Grund? Vereiste Oberleitungen. Heute Nacht soll es weitgehend trocken bleiben, dann drohen auch keine neuen Vereisungen. Sicher ist das aber nicht. Welche Bahnen derzeit betroffen sind und warum genau, das hat sich unser Reporter KW Kuroshi angeschaut.
Die Pressestelle der BVG ist über den Tag für den RBB kaum erreichbar. Eine Stellungnahme sei derzeit nicht möglich. Lediglich ein Update via Pressemitteilung erklärt die aktuelle Lage. Darin heißt es, U-Bahn und Bus weiter stabil, Fortschritte im Straßenbahnnetz. Auch die Fahrgastinformation sei stabil verfügbar. Und inzwischen seien weitere Abschnitte der M5 und der M10 erfolgreich enteist. Die M10 zwischen Turmstraße in Moabit und der Warschauer Straße in Friedrichshain bedient normalerweise auch den Berliner Hauptbahnhof. Doch mittags ist der Bahnhof weitgehend verwaist. Nur wenige Passagiere verirren sich an die Haltestelle. Die Wetterlage sei sehr wohl außergewöhnlich, widerspricht die BVG. Anders als bei starkem Frost oder Schneefall, mit denen der Betrieb in der Vergangenheit gut umgegangen sei, habe der intensive Eisregen in kurzer Zeit zu massiven Vereisungen geführt, insbesondere an Oberleitungen, Endstellen und Gleisschleifen. Diese Kombination habe es in dieser Form in Berlin seit Jahrzehnten nicht gegeben. Am S-Bahnhof Hohenschönhausen und dem nahegelegenen Prerower Platz in Lichtenberg sind es gleich 3 Linien, die nicht fahren. Die M4, M5 und M17. Die Passagiere hier berichten von Umwegen von bis zu einer Stunde.
Wenn ich zum Arzt fahren möchte, brauche ich die Straßenbahn. Und da die Straßenbahn ja im Moment nicht fahren kann, weil es vereist ist, musste ich heute meine Arzttermine alle absagen. Also es ist schon schwierig.
Letztendlich kann man das nie beeinflussen, das Wetter, und ich habe dafür Verständnis. Allerdings finde ich es irgendwie doof, dass es so lange anhält. Also wenn es ein Tag ist, finde ich es in Ordnung, aber irgendwie müssten dann auch Lösungen gefunden werden. Letztendlich zahlt man das Ticket ja auch den vollen Monat.
Na, ich müsste mit der 5 und dann mit der 4 und dann mit der 12 fahren, also ist komplett scheiße.
Die kommenden Tage soll das Wetter übrigens trockener sein, sprich kein Eisregen. Wenn die Prognosen zutreffen, dann könnte die Enteisung bald abgeschlossen sein.
Bis dahin fahren aber noch immer nach dem Eisregen in Berlin nicht alle Straßenbahnen wieder, wegen eben vereister Oberleitungen. KW Kuroshi war das dazu. Gerade erst konnten sich die Brandenburger Landwirte auf der Grünen Woche als modern und erfolgreich präsentieren. Da wird schon wieder vor einer Pleitewelle gewarnt. Die Europäische Union wird ihre Förderprogramme für die Bauern verändern. Und das könnte, so die Befürchtung, ostdeutsche und damit auch brandenburgische Landwirtschaftsbetriebe besonders hart treffen. Heute stand das Thema auf der Tagesordnung im Potsdamer Landtag. Unser landespolitischer Korrespondent Martin Adam hat Hintergründe.
Noch verhandeln SPD und CDU über eine neue Brandenburger Landesregierung. Noch gibt es die Koalition gar nicht. Im Plenum aber ist sie schon gut erkennbar. SPD und CDU loben gemeinsam die Erfolge der Brandenburger Bauern, sehen im europäisch-südamerikanischen Mercosur-Handelsabkommen mehr Chancen als Gefahren und gemeinsam kritisieren sie auch die neue GAP. GAP, kurz für Gemeinsame Agrarpolitik der EU ab 2028. Gordon Hoffmann zum Beispiel, der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion.
Wir glauben nicht, dass man mit jedem neuen Förderinstrument auch gleichzeitig noch eine neue Auflage braucht. Dass man den Landwirten mit immer neuen Kürzungen oder Signalen der Skepsis begegnen sollte, sondern mit Planbarkeit und Wertschätzung.
Was die EU-Kommission aber vorschlägt, so Hoffmann, das gehe genau in die falsche Richtung. Kappung und Degression nämlich, die beiden meistgenannten Worte an diesem Plenartag. Sie bedeuten, vereinfacht gesagt, die europäische Landwirtschaftsförderung wird neu sortiert und auf die Unterstützung kleiner Betriebe ausgerichtet. Betriebe mit großen Flächen, wie nun mal in Ostdeutschland als Folge der DDR-Kollektivierung in der Mehrzahl, sollen ab einer bestimmten Hektaranzahl weniger bekommen. Das sei falsch, findet Johannes Funke von der SPD.
Wenn wir heute sehen, dass dem Land Brandenburg in der letzten Förderperiode rund 3 Milliarden Euro an Zuwendungen aus verschiedenen Fonds der Europäischen Union zugeflossen sind, dann wissen wir genau, dass jede in Brüssel angedachte Kürzung schmerzt.
85 Millionen Euro stehen auf dem Spiel, teilt das Landwirtschaftsministerium dem RBB mit. 4 von 10 Betrieben in Brandenburg wären betroffen. Hanka Mittelstädt, die zuständige Ministerin, erklärt deshalb, sie versuche gemeinsam mit ihren ostdeutschen Kollegen immer wieder das Vorhaben in der Bundesregierung, der EU-Kommission und dem EU-Parlament aufzuhalten.
Aber ordnen Sie unser konzentriertes, straffes Verhandlungsprogramm dennoch richtig ein. Wir positionieren uns als Brandenburg und als Gemeinschaft der ostdeutschen Bundesländer gegenüber 11 weiteren Bundesländern und einer Administration, die alle 27 Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen müssen.
Und in vielen anderen Regionen sind es die kleinen und Familienbetriebe, die Unterstützung brauchen. So geschlossen SPD und CDU auftreten, so sehr rücken AfD und BSW zusammen. Applaus gibt es, als der BSW-Abgeordnete Gunnar Lehmann vor dem, Zitat, Ausverkauf unserer Heimaterde warnt und auch als für die AfD Lars Hünig die Landesregierung als hirntot bezeichnet.
Wir haben unsere regionalen Wertschöpfungsketten für Klimamodelle, Globalisierungsfantasien und das Brüsseler Bürokratiemonster gegen Billigimporte aus dem Ausland ersetzt.
Einig sind sich die 4 Parteien im Potsdamer Landtag nur, dass die geplanten EU-Regeln schlecht für Brandenburg wären.
Im Potsdamer Landtag stand heute die EU-Förderung für die Landwirtschaft zur Debatte. Die EU will ihre Regeln ändern. Landespolitik-Korrespondent Martin Adam hat darüber informiert.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. Der 20-jährige Leon Köbe aus Alt-Lüdersdorf im brandenburgischen Kreis Oberhavel macht es noch. Viele andere junge Leute zögern derzeit.
Fahren am Ende nachher links ab. Kannst du mal die Verkehrszeichen noch mal kurz definieren?
Dass ich für diese Straße Vorfahrt habe.
Jo.
Leon ist Landwirt und macht seinen Führerschein. Die Theorie hat er schon bestanden, rund 30 Fahrstunden absolviert. Zwischen 2.500 und 4.500 Euro kostet, je nach Fahrstundenanzahl, zurzeit der Weg zum Führerschein. Kein Wunder also, dass, seitdem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder angekündigt hat, die Ausbildung günstiger machen zu wollen, viele Führerscheinwillige abwarten, in der Hoffnung, später zu sparen.
Dann suchen wir mal den Leon.
Guten Tag, die Dame.
Leon Köbes Fahrlehrer Andreas Günther führt seine Fahrschule gemeinsam mit seiner Frau. Seit 1990 gibt es die Fahrschule. Circa 8.500 Fahrschülerinnen und Fahrschüler hat Andreas Günther bereits ausgebildet. Seit all den Jahren versucht er, seine Schülerinnen und Schüler nicht mehr bezahlen zu lassen als unbedingt nötig. Die Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums, der Führerschein könne günstiger werden, ärgert den 62-Jährigen.
Aus meiner Sicht kann der Führerschein nicht billiger werden. Ja? Wir müssen einfach der Realität ins Auge sehen. Die Betriebskosten, Lohnkosten, alles, was dazugehört, sind ja nicht weniger geworden. Und wo sollen wir denn was wegnehmen? Bei der Verkehrssicherheit? Nee.
Auch der Fahrlehrerverband betrachtet die Reformpläne für die rund 400 Fahrschulen Brandenburgs mit Sorge. Von dort heißt es, Zitat, diese führen zum Teil zu existenzbedrohenden Situationen. Einige Fahrschulen berichten von Anmelderückgängen von 30% und mehr. Zitat Ende. Leon Köbe konnte nicht warten. Für ihn als Landwirt ist die Mobilität, die er mit dem Führerschein erlangt, existenziell. Nächste Woche hat er praktische Prüfung. Dass er sich so sicher fühlt, liegt vor allem an seinem Fahrlehrer. Der erkläre:
Alles so, dass man es gut versteht, sehr detailgenau.
Andreas Günther will kein strenger Kontrolleur sein, vielmehr ein Ansprechpartner, gerade für junge Menschen. Jemand, der ihnen zuhört. Auch deshalb wurde er im vergangenen Jahr von einer Zeitung zum coolsten Fahrschullehrer im Landkreis Oberhavel gewählt.
Das ist der Erfolg unserer Fahrschule. Eine der schönsten Sachen ist, wenn jemand eine praktische Prüfung bestanden hat und mit dem Führerschein dann von dann zieht
Existenzbedrohend ist der derzeitige Anmelderückgang in Andreas Günthers Fahrschule noch nicht. Die letzte große Reform liegt fast 30 Jahre zurück, erzählt er. Ideen für Verbesserungen gibt es viele, vor allem in der Theorie. Manche Themen sind für Fahrschüler unnötig umfangreich, findet er.
Wir haben aktuell über 1100 Fragen. Vielleicht wäre es ja möglich, da wesentlich weniger Fragen in diesen Pott hineinzuwerfen. Am Ende muss doch der Fahrschüler wissen, wie er ein Auto bedient und muss auch bestimmte Maßgaben kennen, wie Assistenzsysteme, die da umgesetzt werden in der praktischen Ausbildung. Aber das ist alles viel zu kompliziert geworden.
Die Vorbereitung auf die Theorieprüfung wäre dann übersichtlicher, meint der versierte Fahrlehrer. Viel billiger würde der Führerschein dadurch aber kaum. Das große Sparen hält er ohnehin für unrealistisch. Stattdessen warnt Andreas Günther vor den Folgen der aktuellen Verunsicherung.
Am Ende wird es ja so kommen, dass die Leute, die jetzt tatsächlich warten, ja doch kommen werden. Und aus dem Grunde werden wir dann nachher wieder einen Zulauf haben, der uns wieder erschlägt. Ja, und wir kommen auch da an Grenzen.
Morgen, am Donnerstag, wollen Brandenburger Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer vor dem Potsdamer Landtag gegen die Auswirkungen der angekündigten Führerscheinreform protestieren.
Mal Hand aufs Herz, würden Sie den folgenden Satz fehlerfrei aufschreiben können? Man stelle sich vor, dass man zur Arbeit kommt und nach dem Umziehen mehr als 15 Kilogramm schwerer ist. Das ist ein Ausschnitt aus einem Diktat der Aufnahmeprüfung der Brandenburger Polizeihochschule. Und dieses Diktat bekommen offenbar immer weniger Bewerber fehlerfrei hin, beklagt unter anderem die Gewerkschaft der Polizei Brandenburg. Was sind die Ursachen? RBB 24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl ist dem nachgegangen.
4000 Menschen bewerben sich jedes Jahr für den Polizeidienst in Brandenburg. Plätze gibt es allerdings nur 440. Ein schriftliches Diktat ist der erste Schritt im zweitägigen Auswahlverfahren. Doch schon hier scheitern 15% der Bewerber daran, kurze Texte wie diesen über Polizeihunde halbwegs fehlerfrei aufzuschreiben.
Diese Hunde sind darauf trainiert, die zweibeinigen Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Situationen zu unterstützen und zu schützen. Sie werden beispielsweise bei der Suche nach vermissten Personen, bei der Aufspürung von Drogen oder Sprengstoffen sowie bei der Verfolgung von Tatverdächtigen eingesetzt.
Je nachdem, ob man in den mittleren oder gehobenen Polizeidienst will, sind 14 bzw. 11 Fehler auf 200 Wörter erlaubt. Immer mehr Bewerber machen jedoch deutlich mehr Fehler, so Heike Wagner, Präsidentin der Oranienburger Polizeihochschule.
Die Fehler sind in der Kommasetzung, im Punkt, Komma, Groß-Kleinschreibung, auch wie Worte geschrieben werden.
Je jünger die Bewerber, desto schlechter die Diktatergebnisse, beobachtet Hochschulpräsidentin Wagner.
Diejenigen, die ganz jung sind, also 15, 16, unmittelbare Schulabgänger, insbesondere im Bereich des zukünftig bei uns mittleren Dienstes, also Realschulabschluss, die haben ihre Probleme damit.
Für die Brandenburger Polizeigewerkschaft GDP sind die Gründe für den Leistungsabfall klar. Der stellvertretende GDP-Landesvorsitzende Matthias Ciolkowski.
Meine eigene Wahrnehmung ist, dass Lesen und Schreiben immer hilft. Wenn ich aber gleichzeitig beim gestiegenen Handykonsum mit einer etwas kürzeren Aufmerksamkeitsspanne meine Kompetenzen verschiebe, ich will nicht sagen dümmer, wir werden nicht immer dümmer, unsere Kompetenzen verändern sich nur, dann mangelt es möglicherweise hinten raus auch bei den Grundkompetenzen, die wir mit Lesen und Schreiben abfragen möchten.
Weder veränderte Schreibweisen in Messenger-Diensten wie WhatsApp noch das digitale Zeitalter an sich seien das Problem, widerspricht die Sprachwissenschaftlerin Nana Fuhrhopp von der Universität Potsdam. Sie sieht die Ursachen eher im schulischen Bereich.
Wie sehr sind eigentlich die Lehrkräfte fit und insbesondere nicht nur in ihrer eigenen Kompetenz, sondern auch in ihren Erklärungsansätzen, also wie gut können sie es unterrichten. Das Zweite ist, dass deutlich weniger Fokus darauf gelegt wird, auf einen vernünftigen Rechtschreibunterricht.
Katrin Wiencheck leitet das Fläming-Gymnasium in Bad Belzig und ist Vorsitzende des Philologenverbandes Berlin-Brandenburg. Sie bestätigt.
Bei den Tests, die wir mit unseren Schülern durchführen, beobachten wir, dass die Rechtschreibleistung massiv nachlässt.
Laut Wiencheck gäbe es nicht genügend Deutschstunden. Sie fordert deutlich mehr Unterstützung für Grundschulen. Das Brandenburger Bildungsministerium schreibt auf RBB-Anfrage, dass man die, Zitat, gezielte Förderung der Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch zu bildungspolitischen Schwerpunkten gemacht und die Lehrkräftefortbildung daraufhin ausgerichtet habe. Sowohl Polizeihochschule als auch Polizeigewerkschaft wollen die Einstellungsstandards, auch was die Sprache angeht, nicht absenken. Man arbeite schließlich der Justiz zu und müsse dementsprechend genau formulieren können, so der stellvertretende GDP-Landesvorsitzende Matthias Ciolkowski.
Darüber hinaus hat der Bürger einen Anspruch, dass wir jedes Verfahren noch irgendwie unfallfrei zu Blatt Papier bekommen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl über die Brandenburger Polizei und ihren Kampf mit mangelnden Deutschkenntnissen der Bewerber. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Gibt es auch als Podcast. Den können Sie abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.